EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat letzte Woche für einen echten Paukenschlag gesorgt. Die Aussage der CDU-Politikerin, der Ausstieg aus der Kernkraft sei ein strategischer Fehler gewesen. Nur, wen hat sie gemeint? Denn als einziges Land in Europa hat Deutschland seine modernen Kernkraftwerke abgeschaltet und lässt sie zurückbauen. Ihr Parteikollege Bundeskanzler Friedrich Merz sagte, er sei der gleichen Meinung wie von der Leyen, teilte aber gleichzeitig mit, der Kernkraftausstieg in Deutschland sei irreversibel. Stattdessen hält Deutschland an seiner Energiewende fest, die zahlreiche Experten schon lange als gescheitert ansehen. Fester Bestandteil dieser umstrittenen Politik sind riesige Windräder, die Strom erzeugen sollen, die aber das Landschaftsbild in ganz Deutschland nachhaltig verändern, manche sagen auch verschandeln. Darüber spreche ich nun mit Dr. Wolfgang Epple. Er ist Biologe und Naturschützer und lebt in Bayern. Er hat auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Windkraftindustrie und Naturschutz und ist wissenschaftlicher Beirat beim Verein Kultur und Kunst Leipziger Auwald. Guten Tag, Herr Epple.
Guten Tag.
Herr Epple, Sie sind seit Jahrzehnten im Naturschutz aktiv. Wie würden Sie aus dieser Erfahrung heraus den Naturschutz beschreiben, der sich entwickelt hatte, bevor dann aufgrund der ideologischen Energiewende überall Windräder auftauchten? Wie sah das damals aus?
Ja, ich bin ungefähr ein halbes Jahrhundert Zeitzeuge. Ich habe als Schulbub begonnen und habe nach dem Biologiestudium den Weg eingeschlagen, beruflich Naturschutz zu machen. Habe das auch gemacht. Ich habe den Naturschutz von allen Seiten gesehen. Und wir haben bis hinein in die 1970er, Anfang der 80er Jahre so etwas wie Morgenluft gewittert. Denn alle guten und großen Errungenschaften im Naturschutz fallen in diese Jahrzehnte, insbesondere in die 1970er Jahre. Auch solche Sachen wie das Abkommen von Rio, Vogelschutzrichtlinie, später dann die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, Berner Konvention, um ein paar so Highlights zu nennen, auch das neue Bundesnaturschutzgesetz, das weitreichend und hervorragend formuliert war. Und den 20a-Grundgesetz, diesen Zusatzartikel, der hart erkämpft ist, der die Lebensgrundlagen und wirklich die Tiere schützt. Und wir haben in der Zeit, was vielleicht jetzt markant wichtig wird und war, die Verbandsklage für die Naturschutzverbände errungen. Man hat uns sozusagen zugestanden, dass wir Anwälte der ansonsten wehrlosen Natur sind.
In den alten Bundesländern gibt es die Windräder und Windparks ja schon länger. Das erlaubt auch gewisse Beobachtungen und Erfahrungswerte. Wie sehen Sie das? Wie hat sich dort das ökologische System dadurch verändert?
Also ich habe in den letzten beiden Jahrzehnten, in denen ich das nun verstärkt beobachte, die Anfänge bemerkt und schon damals mich gegen einen ersten Windpark gewehrt. Das war im Jahr 2000, also jetzt 26 Jahre her. Da habe ich im böhmischen Oberösterreich gewohnt und da wurde der Hauptkamm des Böhmerwaldes mit einer Windindustriezone ja nicht nur verschandelt, sondern eben entwertet, auch ökologisch entwertet. Und es hat sich nun in diesen zweieinhalb Jahrzehnten gezeigt, dass alles für die Landschaft, für die betroffenen Lebensräume, für die betroffenen nicht sich wehren könnenden Tiere noch viel schlimmer entwickelt hat, als man es befürchtet hat. Es gibt, wenn man so will, auch mehrere Schübe. Es hat ja begonnen, da hat man geglaubt, na ja, es wird so ein bisschen was gemacht. Und viele auch in meinen Kreisen haben geglaubt, ja, das ist eine schöne Ergänzung. Ein Strom, der nichts wenig kostet und der für die Natur verträglich ist. Klima war noch gar nicht so sehr das Thema. Später draufgesattelt worden. Es hat sich dann aber gezeigt, dass diese Windindustrie, die Windkraftindustrie, sich herauswächst zum Staat im Staat, die inzwischen und eben mit den Einschnitten insbesondere ab der Klimakanzlerin, wie man sie nennt, Angela Merkel und danach mit der Ampelregierung direkt Einfluss genommen hat auf Änderungen in der Gesetzeslage, in den Rechtsgrundlagen, die inzwischen zu wirklich einschneidenden Nachteilen führen. Für Großlandschaften, für geschützte Lebensräume, für geschützte Tiere. Und das hat sich ausgewirkt bis hinein in Änderungen der Rechtsgrundlage auf EU-Ebene. Ganz aktuell die Umsetzung der sogenannten RED3-Richtlinie, aber auch ins Bundesnaturschutzgesetz sind Aufweichungen hineingeschrieben worden. Und die großartigsten Errungenschaften für die Windkraftindustrie hat die Ampel besorgt. Herr Habeck mit seinem Greichen-Clan, die haben die Zeit genutzt und haben in einem sogenannten Osterpaket ab 2022, 2023 ganz wesentliche Rechtsgrundlagen so verändert, dass man im Moment auch fast keine Chance mehr hat, irgendwo etwas zu verhindern. Das wirkt sich übrigens jetzt erst aus, im Jahr 2025, 2026, mit der sogenannten Teilfortschreibung der Regionalpläne. Jetzt wird das Land, und zwar überall da, wo es noch schön ist und wo wir noch Restnatur haben, mit Windkraft überplant.
Wie wird das jetzt greif- und sichtbar, wenn Sie von zu Hause aus Bayern in die neuen Bundesländer fahren, also in den Osten Deutschlands? Ist da der landschaftliche Unterschied für Sie schon deutlich?
Der Unterschied wird eigentlich besonders deutlich, gerade wenn man bei mir startet, hier im äußersten Südosten, im Bayerischen Wald. Von mir fährt man etwa 100 Kilometer noch ohne ein einziges Windrad. Und je weiter man nach Norden kommt, schon in der Oberpfalz, in Bayern, und wenn man dann in norddeutsche Gefilde kommt, auch etwa in die Bereiche der ehemaligen Bundesländer, dann sieht man, dass große Teile des Landes schon die Horizonte voll sind mit Windkraftanlagen. Es macht sich bemerkbar, dass in einigen Bundesländern, insbesondere in Bayern, aber zum Beginn auch in Baden-Württemberg, bestimmte politische Einstellungen andere waren und man noch in gewissem Sinn auf die Bremse getreten war. In Bayern gab es diese sogenannte 10H-Regel. 10-mal die Höhe des Windrads sollte man Abstand halten von Wohnbebauung. Das alles ist eingestampft. Im Moment kann man sagen, ist durch dieses sogenannte überragende öffentliche Interesse, das wurde in die Gesetze geschrieben, die erneuerbaren Energien für den Klimaschutz, flankiert auch durch ein Fehlurteil des Bundesverfassungsgerichts, ich traue mich das so zu nennen, dieses Klimaurteil, ist es so, dass es kein Halten gibt, dass es Bereiche gibt, in denen die Erneuerbaren grundsätzlich Vorrang haben. Im Paragraph 2 des Erneuerbaren Energiengesetzes wurde nämlich ein wesentliches Kennzeichen unseres Rechtsstaats abgeschafft. Das ist die ergebnisoffene Schutzgüterabwägung, wenn es widerstreitende Interessen und es auch Kollisionen in verschiedenen Gesetzen gibt. Das wurde bisher ausgehandelt durch eine Schutzgüterabwägung, die auch im Wesentlichen dann der gerichtlichen Überprüfung zugänglich war. Das haben die gut gemacht aus der Sicht der Windkraftindustrie, denn da ist Einfluss genommen worden, auch von Umweltverbänden. Ich möchte mal Greenpeace nennen. Im Moment ist die Rechtslage so, und das bemerken jetzt die Menschen vor ihren Haustüren, dass man ihnen Windkraftindustrie fast vor die Nase setzen kann und sie kaum Einfluss darauf haben.
Windkraftindustrie und Politik haben auch die Wälder entdeckt für sich. Das sind unsere Erholungsorte, aber vermehrt werden dort eben auch diese Windparks, wie Sie sie nennen, die Leute, die dahinter stehen, gebaut. Und Sie sagen, das hat so gut wie keine Auswirkungen auf das Ökosystem, weder auf den Boden noch auf die Bäume. Aus Ihrer Perspektive, wie wirken sich Windräder im Wald auf den Wald aus?
Wenn ein Windkraftindustriegebiet in einen Wald hineinbetoniert wird, dann wird der Waldboden dabei zerstört. Dann werden für die Zuwegung die Wälder aufgerissen. Da werden Wälder gerodet, was man woanders ganz schlimm findet, nur nicht in Deutschland, wenn es um Windkraft geht. Da verwandelt sich ein vorher unbelastetes Gebiet in ein Industriegebiet mit allen Konsequenzen von Lärmemissionen bis zu Infraschallemissionen und interessanterweise selbst bis zum Abrieb an den Vorderkanten der Rotoren von Mikroplastik und Feinstaub und gefährlichen Chemikalien werden praktisch von den Rotoren in die Luft geschleudert und gelangen in die Böden und von denen auch ins Wasser. Die Windkraftindustrie nimmt auch keine Rücksicht auf Wasserschutzgebiete. Und in der Regionalplanung, die ich vorhin erwähnt habe, sind alle diese für unsere Lebensgrundlagen wichtigen Bereiche, nämlich Grünzonen, Bereiche für die Wälder, Bereiche für den Wasserhaushalt, auch selbst Hochwasserhaushalt, aber auch Wasserschutz, sind für die Windkraft nun infolge der Ampelgesetze geöffnet. Und ein vorher unbelasteter Wald wird zu nichts anderes als zu einem industriell überformten Gebiet. Und nun muss man wissen, dass wir in Deutschland eigentlich weniger als 15%, 11% naturnahe Fläche haben. Wenn wir auf Wildnisse gehen, also vom Menschen unberührt sind, das sogar weniger als 1%. Und selbst wenn man die Wälder, die großenteils auch schon angegriffen sind, und zwar weniger vom Klimawandel als durch die forstliche Nutzung, großzügig dazu rechnen als naturnah, dann kommen wir auf ein Drittel der Fläche. Und es zeigt sich, ich habe es in meinem Buch eine Konfliktkonvergenz genannt, dass die Windkraftindustrie im Gegensatz zu allen bisherigen anderen Eingriffsindustrien gezielt in diese letzten für die Erholung und auch für die Schönheit unseres Landes so wichtigen und wertvollen Flächen drängt. Man könnte es auch so formulieren, so sage ich es oft, es ist das letzte Tafelsilber unseres schönen Landes, unserer wunderbaren Landschaften, das im Moment an die Windkraft verhökert wird.
Das Gegenargument von Windkraft, Lobby und Politik, vor allem von den Grünen, lautet dann immer, naja, vielleicht muss man einen gewissen Preis bezahlen, dafür erhalten wir sauberen grünen Strom. Und für Sie als Naturschützer müsste das ja auch etwas sein, was Sie schätzen. Wie sieht's aus mit diesem Argument?
Es ist kein Argument, es ist noch nicht mal ein Scheinargument, das ist eine Nebelkerze, denn es ist, was von Windrädern produziert wird, allenfalls dann, wenn man nur auf die Emissionen schaut und wenn das Ding schon mal steht, in Anführungszeichen sauber, selbst dann, ich habe es ja gerade erwähnt, kann man diese Folgelasten schon reinrechnen. Rechnet man aber alles hinein, auch die ganzen notwendigen Rohstoffe, die auch sogenannten kritischen Rohstoffe, die für die deutsche Energiewende notwendig sind, dann handelt es sich um eine neue Form des Kolonialismus, denn wir externalisieren die Umweltkosten. Es wird auch vergessen, heißt immer, das macht uns unabhängig. 80 oder 90% dieser ganzen Bestandteile und selbst sogar der Anlagen selbst stammen aus China oder sind von China abhängig. Die Rohstoffe sowieso, aber selbst die Bauteile. Und von einer Unabhängigkeit kann man nicht sprechen und von Umweltsauber schon gar nicht. Dazu darf auch noch gesagt werden, dass bei der Gewinnung der Rohstoffe, es ist eine Bergbauoffensive im Gang für die deutsche und für die Energiewende Made in Germany, die jetzt ja in die ganze Welt exportiert wird, eine Bergbauoffensive, die weltweit mit Naturzerstörung und mit Menschenrechtsverletzungen verbunden ist. Das wird alles kaum kommuniziert. Es ist auch so, dass man in den Medien, auch in den Öffentlich-Rechtlichen, schon gut suchen muss in den Mediatheken. Es gibt einzelne gute und sehr kritische Berichte. Aber unterm Strich sind die erneuerbaren Energien, da gehört ja auch Wasserkraft und Photovoltaik dazu, sowohl keine Friedensenergien, es ist kein Frieden mit der Natur, kein Frieden für die Menschen. Sie sind keine Freiheitsenergien, wie es immer heißt, weil wir nicht unabhängig werden von Importen. Und sie sind unterm Strich deswegen das Gegenteil von sauber.
Wenn Windräder so stark in unser ökologisches System eingreifen, wie Sie das schildern und die Zahl der Windräder immer zunimmt, haben wir überhaupt noch einen funktionierenden Naturschutz in Deutschland?
Ja, der Naturschutz befindet sich im Moment in einem Art freien Fall. Wir haben alle wesentlichen Errungenschaften, die wir über Jahrzehnte errungen haben in den Rechtsgrundlagen, nicht nur auf dem Prüfstand, sie sind schon gezielt aufgeweicht und verwässert. Die zwei Hauptgesetze, die die Ampel nun in der Folge von Angela Merkel installiert hat, ist das Erneuerbaren Energiegesetz mit der Abschaffung der ergebnisoffenen Güterabwägung. Damit ist ein Großteil von Naturschutz schon geschleift. Und dann gibt es das sogenannte Windenergieflächenbedarfsgesetz, also Monstrum schon im Namen, das dann einzelnen Bundesländern und Regionen Prozentanteile vorschreibt, wie viel Fläche für Windkraft freigegeben werden muss. Das führt tatsächlich dazu, dass die Windkraftindustrie im Moment in eigentlich allen deutschen letzten Vorzugslandschaften hineinmarschiert, hineinregiert. Ob das der Spessart ist, der Odenwald, der schöne Schwarzwald, ob es der Steigerwald ist, ob es hier meine Gegend der Bayerische Wald ist. Ich habe jetzt einen Film gemacht auf meinem YouTube-Kanal. Ich empfehle, den mal anzugucken. Zur Schwäbischen Alb, eine Weltlandschaft mitten in Deutschland im Süden, wo wir teilweise Wildwestlandschaft haben, im schönsten Ausmaß, Landschaftsbilder, die traumhaft sind. Das alles verändert sich und wird der Windkraftindustrie geopfert. Ich habe in dem Film auch mich mal hineinbegeben in solche neue Regionalpläne, wo man bis in die einzelne Verästelung zeigen kann, wie es möglich war, bisher geschützte Bereiche aufzubrechen für die Windkraftindustrie. Wasserschutz, Schutz der Wälder, Landschaftsschutz, Schutz der Habitate, besonders geschützte Arten nach Europarecht. Es ist vor der Windkraftindustrie nichts mehr sicher.
Ich habe mit dem Biologen und Naturschützer Dr. Wolfgang Epple gesprochen über die Auswirkungen von Windrädern auf unsere Umwelt. Vielen Dank, Herr Epple.
Ja, ich bedanke mich auch und wünsche einen schönen Tag.